Dr. Werner Schieritz aus Cottbus schrieb die Geschichte Ein Kinderbuch mit Langzeitwirkung. Ich war 10 Jahre alt, als mir meine Eltern das tollste Geschenk meiner Kindheit machten. Es war das fantastische Buch Ule Barms wundersame Reise um die Erde. Darin flog der Zauberer und Kinderfreund Ule Barm zu Kindern aus verschiedenen Ländern rund um den Globus und ließ sich von deren Lebensgewohnheiten erzählen. Dazu gab es im Buch eindrucksvolle Illustrationen über Natur, Flora und Fauna auf allen Erdteilen. Mein besonderes Interesse galt dem sogenannten schwarzen Kontinent. Zwar fand ich es ziemlich ungerecht, dass die Mohrenkinder in recht ärmlichen Verhältnissen leben mussten. Wer rumpelt da? Verhältnissen leben mussten, verglichen mit meiner eigenen kleinen, heilen Welt. Dafür konnten sie sich aber in meiner kindlichen Vorstellung in einer Art Riesentierpark austoben, wie es ihn bei uns nicht gab. Und zu allem natürlichen Überfluss hatte der Herrgott direkt unter dem Äquator auch noch den schneebedeckten höchsten Berg Afrikas entstehen lassen. Das aber würde wohl für ewig ein Kindheitstraum bleiben. Etwa ein Vierteljahrhundert später bot sich mir die unerwartete Gelegenheit, meine Kindheitsvorstellung mit der Wirklichkeit abzugleichen. Immer noch glühender Afrika-Fan hatte ich mich mit meiner Familie für einen Entwicklungshilfeeinsatz in Tansania entschieden. Auf dem Weg nach Dar es Salaam überflogen wir bei besten Sichtverhältnissen das schneegekrönte Haupt des Kilimandscharo. Und wieder übermannte mich der Gedanke, welch herrliches Gefühl es doch sein müsste, einmal auf dem Dach Afrikas zu stehen. Etwa ein weiteres Jahr später war es dann endlich soweit. Meine Frau und ich hatten entschieden, das Bergmassiv angehen zu wollen, inzwischen wohl wissend, auf welche Mammutaufgabe wir uns einlassen würden. Wir hatten gelernt, dass der Kilimandscharo auch ein Mythos in unserem Gastland war, ein Berg der Götter, ein Sehnsuchtsziel, von dem auch viele Tansania träumten. Keiner riet uns deshalb wirklich von unserem Vorhaben ab. Im Gegenteil, man motivierte uns mit Berichten über die Schönheit der Bergwelt und Beteuerungen, dass das Abenteuer Kilimandscharo jeder bestehen könnte, der über einen normalen Fitnesszustand verfüge. Außerdem brauche man keinerlei Bergsteigererfahrung, denn es sei eher ein anspruchsvolles Bergwandern, das sicherlich Willenskraft und Ausdauer verlange, also wie geschaffen für Amateure wie uns sei, die sich selbst beweisen wollten. Wir wussten, dass die von uns gewählte Marangu-Route 5 Tage dauern sollte. Das Programm sah 3 Tage immer beschwerlicher werdende Aufstiegsarbeit vor, wobei pro Tag etwa 1000 Höhenmeter zu bewältigen waren und die Luft dabei ständig dünner wurde. Das würde der Ermüdungsgefahr für unsere Muskeln in die Karten spielen. Und tatsächlich, meine Frau bekam bereits am 2. Tagesabschnitt an bei einem etwas steileren Anstieg ernste Probleme. Dennoch, bis zur 2. Berghütte in reichlich 3800 Metern Höhe kamen wir ziemlich problemlos. Dort hätten wir einen Gewöhnungstag einlegen sollen, aber der Zustand der Hütten lud damals nicht dazu ein. So wanderten wir weiter und kamen am 3. Tag in die ziemlich lebensfeindliche Hochlandwüste des Bergsattels zwischen Mawenzi und Kino. Dort gab es keinerlei Pflanzenwuchs mehr, sondern nur Steine. Steine und nochmals Steine. Hier zeigte uns der Berg ziemlich unmissverständlich, dass Touristen nicht unbedingt willkommen sind. Wir brauchten für 13 Kilometer Weg 7 Stunden und es ging auch keinen Schritt schneller, als ein aufziehendes Unwetter vor der greifbar naheliegenden schützenden Hütte uns signalisierte, beeilt euch mal ein bisschen. Die Beine taten einfach nicht mehr das, was der Kopf wollte. Extreme Unterschiede bei Temperatur und Witterung sind normal dort oben. Der Sauerstoffgehalt der Luft beträgt nur noch die Hälfte von dem auf Meereshöhe, was verständlicherweise zu immer stärker werdender Atemnot führt. Entnervt und körperlich ziemlich zermürbt, gab meine Frau an der letzten Berghütte auf, 4725 Metern Höhe. Wollte aber genauso wie der Bergführer auch, dass ich weitermache, denn gute 1000 Höhenmeter warteten noch darauf, erklommen zu werden. Dieser finale Gipfelsturm begann am vierten Tag, kurz nach Mitternacht. Für den nächtlichen Start gab es zwei gewichtige Gründe. Erstens soll der erfolgreiche Bezwinger für sein Durchhalten mit dem Sonnenaufgang über Afrika belohnt werden. Dieses Schauspiel hat die Natur täglich für ca. 6 Uhr morgens angesetzt. Zweitens sind die lockeren Gesteinshalden und Aschemassen, durch die der schlimmste Teil der Besteigung zwangsweise führt, nachts leicht gefroren und erleichtern somit den Aufstieg wenigstens etwas. Außerdem wäre es für die Psyche unvorteilhaft, sehe man die unwirtlichen Steilhänge, die man noch vor sich hat. Nachts sind alle Katzen grau. Ich wollte jetzt gerade sagen, kahl. Nee, grau. Kurzum, die letzten reichlichen 4 Stunden Bergarbeit aufwärts waren Schinderei pur. Ein einziger und scheinbar nicht enden wollender Kampf zwischen ausgepowerten Muskeln und aufwärts drängenden grauen Gehirnzellen. Wer wird gewinnen? Das galt selbst für den erfahrenen Bergführer. Unser verlor bei einem leichten Schwächeanfall seine Kerosinlaterne und wir mussten die letzte Stunde im Dunkeln gen Gipfel kraxeln. Dennoch, als am 5. Februar 1976 hinter den Felszacken des Mavensis die Sonne aufstieg, stand unser Dreierteam, ein Afrikaner und 2 Europäer, 3 Männer im Höhenrausch und mit Atemnot, zwar physisch total erschöpft, aber siegestrunken auf dem Gipfel des Kilimandscharo. Wir hatten es gewagt, dem Berg der Götter zu trotzen, mussten uns unterwegs manchmal selbst besiegen und hatten letztendlich gewonnen.